Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen auf dem Podium. Hier erinnern ohne Zeitzeuginnen, Herausforderungen an die deutsche Gedenkkultur. Ist hier eine Veranstaltung von Verlage gegen Rechts, eine der letzten auf der Buchmesse. Ich freue mich ganz herzlich, dass alle Gäste es geschafft haben und freue mich auch sehr, dass Sie heute da sind. Ich würde jetzt erstmal kurz unser schönes großes Podium vorstellen. Dann wird die Autorin Pippa Goldschmidt einen kurzen Impulsvortrag halten und da wollte ich zunächst fragen, ist es in Ordnung, wenn sie auf Englisch liest oder gibt es jemand, der gerne eine Übersetzung hätte? Kein Problem, ihre Übersetzerin und Verlegerin Zoe Beck würde das dann kurz zusammenfassen. Das wird 5 Minuten etwa dauern. Gut, dann machen wir es. Dann macht dann in Englisch. So, wir haben hier Jutta Weduwen. Sie ist... Sie studiert in Hamburg, Jerusalem und Berlin Soziologie. Sie arbeitet zunächst als Israel-Referentin beim Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, leitete dort ein Projekt Interkulturalität und ist seit 2012 Geschäftsführerin von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Sie ist Mitglied im Sprecherinnenrat der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus und im Ökumenischen Vorbereitungsausschuss der Interkulturellen Woche. Schön, dass Sie da sind. Dann würde ich gerne Frau Leibrand vorstellen. Auch schön, dass Sie da sind. Frau Leibrand ist Autorin, Übersetzerin und langjährige Politikerin. Sie war Bürgermeisterin der Stadt Augsburg und ihre Kulturreferentin und ist Mitglied im Vorstand des Kulturausschusses des Bayerischen Städtetags und ich glaube immer noch des Bundes auch, Kulturausschuss des Bundes. Sie ist Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland. Zuletzt erschien bei Suhrkamp ihr Buch Politik zum Selbermachen, eine Gebrauchsanweisung und bei DTV ein Jane Austen-Lesebuch. Dann würde ich gerne Herrn Feuchert vorstellen. Herr Feuchert ist Literaturwissenschaftler und Publizist, aber auch in der Wissensvermittlung und Didaktik tätig. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Holocaust und Lagerliteratur am Institut für Germanistik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie leiten dort die Arbeitsstelle für Holocaust-Literatur, also quasi bringen Stimmen zu Gehör, die Sie in den Archiven finden. Diese Reihe erscheint im Metropol-Verlag. Sie schrieben über Ruth Klüger, Oskar Singer und Bernhard Schlink unter anderem. Sie sind Vizepräsident des PEN Deutschland und Beauftragte des Writers in Prison Programm. Herr Pirling hat Germanistik studiert und in diversen Verlagen und Redaktionen als Journalist und Redakteur gearbeitet, aber auch als Grafikdesigner. Er ist inzwischen Lektor für Science Fiction, Jugendbuch und Fantasy im Münchner Verlag Heine. Und Sie sind verheiratet, haben 2 Kinder und sagen, Sie sind seit Ihrer Jugend von anderen Welten begeistert. So, herzlich willkommen. Und jetzt stelle ich noch kurz Pippa Goldschmidt vor. Sie wuchs in London auf und lebt heute in Edinburgh. Sie ist Absolventin des Masterkurses der University of Glasgow in kreativem Schreiben. Zunächst hat sie aber in Astrophysik promoviert und mehrere Jahre als Astronomin am Imperial College gearbeitet, später im öffentlichen Dienst, unter anderem bei der Weltraumbehörde. Ihr erster Roman, The Falling Sky, erreichte den 2. Platz beim Dundee International Book Prize. In Deutschland erscheinen ihre Bücher bei Kulturbooks und im Weitle Verlag. Sie ist hier mit einem neuen Buch, das ist vor 2 Wochen im Kulturbuchs Verlag erschienen, von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen, Kurzgeschichten. Und sie wird jetzt ihren kurzen Vortrag halten zu Erinnerungskultur. Und ja.
Sehr Dank. So I apologize that my German is not very good, so I must read this in English. I'll read slowly and clearly. It's only a short piece. I wanted to speak at this event after reading about the AfD's leader's comment that the National Holocaust Memorial in Berlin was a memorial of shame and that no other country has this sort of memorial. For personal reasons, I feel very strongly about this memorial and about the many others around Germany. My family is Jewish and my grandfather came from Offenbach. He left there for England in the late 1930s. I am currently staying in Heidelberg as a writer-in-residence, thanks to the UNESCO City of Literature organization there and the Rhein-Neckar-Kreis Kulturstiftung. One of the pieces of writing that I am working on is inspired by my grandfather because I never knew him and I wanted to travel to the place where he came from. So I went to Frankfurt last week to do some research, and while I was there, I visited the Holocaust Memorial there, which is a wall with small plaques for each victim from Frankfurt. The wall has about 12,000 names on it and is about 1 kilometer long. It takes time to walk around it. It is not a memorial that can be understood without this physical engagement of walking. And in this way, it's similar to the National Holocaust Memorial in Berlin. So I think these memorials are very effective in provoking reflections about the past, but there are drawbacks to the very permanence of such memorials. There might be a danger that by creating fixed memorials carved in stone, Germany is also fixing its relationship with its history, and perhaps this prevents that relationship from being properly discussed or examined. And by memorializing the past in stone, does this let Germany off the hook? Is it too easy to point to all the Holocaust memorials and say, yes, we have done our duty and now we can forget about it? So there is no single unique way of commemorating the Holocaust. There can only be a range of different approaches and different ways to get people to think. There are the physical monuments, the collective ones, and the individual ones, such as a Stolpersteiner. And there are also written words. It's appropriate that we have this discussion here at the Buchmesse, because one of the most powerful ways of remembering the past and ensuring that we continue to have a meaningful dialogue about it is through words and stories, through both fiction and non-fiction. But I must say, I'm always very impressed with the memorials in Germany for precisely the opposite reason to Björn Höcke's provocative statement, because there is no memorial in Turkey to the Armenian genocide. America has no national memorial to the slaves who suffered and died there. In my home country, there is no memorial to the victims of the slave trade, in spite of the fact that this slave trade is crucial to the founding of the British Empire and to the wealth of many organisations in Britain. So next time you visit one of the Tate galleries in London or elsewhere, remember that these galleries were built on the profits of slavery, and this organisation is still profiting from that activity through its art collections. There is no memorial in Britain to the 19th century victims of the Irish famine, which killed over 1 million people, and it was entirely preventable if British politicians had chosen to act. There is no memorial in Britain to the German victims of the firebombing in the Second World War. So I could go on. So every country should examine its history and remember its shameful acts, not just Germany. And too many countries, particularly my own country, tend to use memorials as propaganda. And Germany is trying to tell the truth, no matter how incomprehensible that truth might be. So its continued commitment to remembrance and to its responsibility for the great crime of the Holocaust is what allows people like me, the families of the victims, to come to terms and to come and stay here in modern Germany. Thank you.
Vielen Dank. Thank you very much, Pippa.
I think it is very important because it approaches what is remembering. It approaches from different sides, books, memorials. What is it? Yeah. So thank you very much. And I would like to open now zu Ihnen übergehen. Ich glaube, wir sind derzeit in einer Situation, also auch in einer Situation, wo sich Dinge verschieben, verändern, vieles verschiebt sich, verändert sich. Die Forschungslage, glaube ich, könnte besser nicht sein, aber trotzdem wird jetzt auch diskutiert, ob nicht wie man sich erinnern soll, sondern ob man sich überhaupt noch erinnern soll. Das ist eine schwierige Situation eigentlich. Es gibt die Erinnerung in den Medien, es gibt die Erinnerung, wie gehen wir damit um, so viele neue Möglichkeiten, die sich da uns eröffnen. Gestern war ich ganz hat mir jemand erzählt, dass in der Gedenkstätte Überlebende interviewt wurden, die dann als Hologramm mit an all ihrem Wissen abgebildet werden und man kann ihnen dann Fragen stellen. Dann können Schulklassen da ihre Fragen beantworten. Also diese ganzen vielen neuen Möglichkeiten, die es gibt. Wie sehen Sie, wie werden wir in Zukunft erinnern können? Also ich würde jetzt gleich mal, ich muss jetzt erstmal den Weg reinfinden, Frau Leibrandt.
Ja, ich würde gerne, da ich die Älteste in der Runde bin, mich jetzt mal als Zeitzeugin des Erinnerns, der Erinnerungskultur darstellen. Also nicht der Ereignisse selbst, die habe ich nicht mehr miterlebt. Ich bin nach dem Krieg geboren. Aber ich kann erzählen, wie für mich in meinem Hirn sozusagen diese Ereignisse des Dritten Reiches sich allmählich als Erkenntnis herausgebildet haben. Also in den 50er Jahren, da schleicht sich das so allmählich ein. Also da ist irgendwas ganz Furchtbares gewesen. Von den Eltern kriegt man das mit und von überall her. Ist nicht ganz klar, was. Dann sind da die Nazis. Die Nazis haben Springerstiefel an und brüllen und stampfen und sind dumm und sind Proleten. Also das war so die Vorstellung. Die sind auf einmal über uns gekommen. Dann war ich in Dachau, in der Erinnerungsstätte und in Flossenbürg und allmählich hat sich das so ein bisschen differenziert. Und dann vor allem war es Bücher von Ernst Klee, ich weiß nicht, wie weit die bekannt sind, da habe ich Bilder gesehen von Diakonissen, also ich bin auch, komme aus dem, von meinen Eltern her, aus dem Milieu, Diakonissen, die in Neuendettelsau für geistig Behinderte sorgen, und so habe ich es miterlebt, die damals Hitler zugejubelt haben. Und das hat bei mir was ausgelöst, also wenn diese frommen, mitfühlenden und berufsmäßig sozusagen für behinderte Menschen sorgenden Hitler zujubeln, was ist das? Was ist da passiert? Es sind nicht nur die Springerstiefel, sondern es ist irgendwas passiert mit der gesamten Bevölkerung. Und dann sind die Bücher von Götz Ali, die kennen Sie ja sicher auch alle, zum Schluss dann doch sehr, sehr erschreckend für mich gewesen. Wie stark die deutsche Bevölkerung das alles mitgetragen hat und wie sie auch profitiert hat. Daraus entnehme ich für unsere heutige Situation das nur als ein kleines Aside, dass wir uns um die Menschen kümmern sollen, die heute auf die einfachen Antworten wieder hereinfallen. Also warum folgen heute, nachdem wir alles wissen, was gewesen ist, immer wieder Leute nationalistischen Parolen, was ist das, und um die müssen wir uns kümmern und nicht so sehr um diejenigen, die eigentlichen Anführer sind. An denen kann man auch nichts ändern. Aber warum sind die attraktiv? Was macht es? Warum kann ein ganzes Volk der Dichter und Denker und so weiter so kippen und bestimmte Vorstellungen einfach hinter sich lassen und sich auf sowas einlassen? Ich habe mich sehr viel mit Aleida Aßmann beschäftigt und habe mich auch ein paar Mal mit ihr unterhalten, die also zum Thema Kulturanthropologin, Erinnerungskultur sehr viel geschrieben hat. Von ihr habe ich gelernt, erstens, dass die Erinnerungskultur in Deutschland, und Sie haben das netterweise auch gerade gesagt, you told us that the model of our way of dealing with the past helped us in our contact and a new friendship with the nations which we have heard. So, also es war, wenn man es jetzt banal sagen will, es hat uns geholfen, wieder in das Konzert der europäischen Mächte überhaupt aufgenommen zu werden. Und also das finde ich sehr, sehr wichtig, auch in der heutigen Debatte zu sagen. Das Zweite, dass Erinnerung nichts ist, was mit Vergangenheit zu tun hat, sondern Wege eben in die Zukunft öffnet. Dass es die Möglichkeit gibt, nicht einfach Vergangenes mit einer Siegergeschichte zu überschreiben, was ja viele machen, einfach weil man sich wohler fühlt, wenn man nicht diese unangenehme Vergangenheit hat, sondern dass man dadurch, dass man es offenlegt, freier wird für Empathie. Man kann sich in die Schuhe der anderen stellen, man kann sich überlegen, wie ist es denen gegangen, und auf einmal ist die Situation offen auch für Diskussionen und Gespräche. Man ist nicht in diesem Zirkel der Schuld und Vorwürfe befangen. Ich darf vielleicht ein Zitat von ihr vorlesen, von Aleida Asman. Vor kurzem erzählte mir eine türkischstämmige Studentin, sie sei in diesem Land mit der Erinnerung an den Holocaust aufgewachsen, also in Deutschland, und könne deshalb ihren Vater nicht verstehen, der den türkischen Genozid an den Armeniern leugnet. Das nennt Aleida Asman ein Beispiel für eine positive Integration in die deutsche Erinnerungskultur. Also man erlebt das Annehmen der Schuld als Befreiung und als Möglichkeit, die Zukunft neu zu gestalten. Vielleicht mal so viel.
Ich würde jetzt gerne mal überleiten an Frau Weduwen, weil sie ja mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste es ja quasi in die nächste Generation bringt, das Erinnern. Vielleicht wollen Sie mal kurz schildern, Sie machen das ja seit 1958, gibt es Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Sie bieten so vielfältige Möglichkeiten an, vielleicht wollen Sie kurz was zu Ihrer Arbeit sagen und zu dem, wie es die Menschen und verändert.
Genau, die Menschen, die sich mit uns engagieren, sind meist Leute, die das nach dem Schulabschluss machen, also 18-, 19-Jährige. Das heißt, wir sprechen inzwischen über die dritte beziehungsweise vierte, also eigentlich über die vierte Generation. Das heißt, die Leute, die mit uns einen Freiwilligendienst machen, um sich in verschiedenen europäischen Ländern, in Israel oder den USA zu engagieren, entweder in kurzfristigen Sommerlagern oder in einjährigen Diensten, sind Menschen, die wo kaum mehr die Großeltern ein Bezug oder Zeitzeugen sind, sondern das sind inzwischen eher die Urgroßeltern. Das heißt, auch die Tradierung von Schuld oder von irgendwie verstrickt sein in die Zusammenhänge des Nationalsozialismus sind inzwischen nicht mehr direkt von Menschen übernommen, die jungen Menschen kennen, sondern es geht eben über mehrere Generationen wird das inzwischen tradiert. Etwas, was wir ja auch in Familien von Verfolgten erleben, also dass ja auch Traumata an Kinder, Enkelkinder oder jetzt inzwischen Urenkelkinder weitergegeben werden. Und wenn immer gefragt wird, ist eigentlich Erinnerungskultur oder ist Aktion Sühnezeichen Friedensdienste heute noch notwendig, mehr als 70 Jahre nach Ende des Krieges, können wir immer sagen, also was wir merken, ist, dass die Geschichte für Menschen immer noch eine Rolle spielt. Also dass Geschichten in den Familien weitergegeben werden, dass eine Geschichte eine Rolle spielt, wie sich Familien verhalten, wie sich Menschen begegnen. Und das trifft nicht nur für die Geschichte des Nationalsozialismus zu. Also es sind jetzt verschiedene Geschichten hier auch im Raum benannt worden, also verschiedene andere Völkermorde. Wir erleben das auch, wenn wir uns mit der Geschichte in der Migrationsgesellschaft auseinandersetzen, dass es auch zwischen Gruppen, die nach Deutschland eingewandert sind, Konflikte gibt, die aus der Geschichte herrühren. Also wenn wir über Menschen mit griechischem Hintergrund, mit türkischem, mit armenischem Hintergrund sprechen, erleben wir eben, dass auch in Migrationscommunities Geschichten eine Rolle spielen und die Beziehungen heute beeinflussen. Was machen wir? Was macht Aktion Sühnezeichen Friedensdienste? Also wir sind jetzt im 60. Jahr nach der Gründung. Von Anbeginn hat es Freiwilligendienste gegeben, also junge Leute gehen für ein oder anderthalb Jahre in Länder, in verschiedene Länder, die eben entweder von den Nazis besetzt wurden, überfallen wurden oder teilweise auch mit den Nazis kollaboriert haben oder kooperiert haben, Allianzen geschlossen haben. Die jungen Leute arbeiten in Gedenkstätten, sie arbeiten in Initiativen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, sie arbeiten mit Überlebenden oder ihren Nachkommen. Auch das ist wichtig, also dass sich die Arbeit nicht nur an die erste oder zweite Generation richtet. Und wenn man fragt, ist es eigentlich für die Leute noch aktuell, also für die vierte Generation noch aktuell, muss man immer sagen, auch die, die 1958 mit uns ins Ausland gegangen sind, waren keine Täter. Also es hat selten die direkte, also es hat ja nie die Tätergeneration betroffen. Es sind ja nicht Täter, also Leute, die wirklich in der SS waren, in der Wehrmacht waren, losgegangen und haben irgendwo versucht, ein Sühnezeichen zu errichten. Es hat manchmal Dialogprogramme gegeben, aber es hat sich immer an Menschen gerichtet, die selber keine Schuld getragen haben, aber gesagt haben, also wir leben in einem Land oder wir kommen aus Familien, wo es Verstrickungen gibt, wo diese Schuld begangen wurde und wir wollen uns diesem Projekt anschließen, ein Zeichen der Sühne zu setzen. Ein Zeichen der Sühne zu setzen, also nicht zu sagen, wir machen etwas wieder gut, auch nicht zu sagen, wir gehen los und wollen uns versöhnen, auch das nicht, sondern eben zu sagen, wir erkennen diese Geschichte an, wir erkennen auch die Folgen der Geschichte an und setzen ein Zeichen der Sühne. Aktuell ist die Arbeit nach wie vor, also wenn man sich anguckt, wie werden Gruppen behandelt, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Also es gibt Fortschritte auf alle Fälle, es gibt Integration, es gibt Inklusion, aber wenn ich mir die Situation der Sinti und Roma zum Beispiel angucke, wenn ich mir die Situation, wenn ich mir Antisemitismus in Deutschland, in Europa angucke, wenn ich mir die Entwicklung hin zu rechtsextremen oder rechtspopulistischen Bewegungen angucke, gibt es leider noch viel, wo man sagen muss, also die Arbeit von Aktion Sühne, Zeichen Friedensdienste ist gut, ist notwendig. Und dieser Freiwilligendienst in kurzen Sommerlagern oder in einjährigen Diensten bedeutet zum einen, dass Menschen wirklich die Arbeit in den Projekten unterstützen, zum Beispiel im Holocaust Memorial, in der Gedenkstätte in Auschwitz, mit Überlebenden von Amcha in Israel, also an verschiedenen Stellen. Es weitet aber auch den Blick der Leute, die an diesem Programm teilnehmen. Also wir laden immer dazu ein, zu sagen, Situationen sind komplex, versucht euch auf Komplexität einzulassen, versucht zu erkennen, guckt über den Tellerrand hinaus, seht, dass es auch auf Geschichten verschiedene Perspektiven gibt, haltet das aus, haltet diese Komplexität aus und damit zurückzukommen und sich eben dann weiter zu engagieren. Also das ist ein Beitrag, den wir mit den Freiwilligendiensten zum Beispiel leisten. Neben der Begegnung, die stattfindet.
Ja, natürlich. Ich war auch mal Teilnehmerin des Sommerlagers und das hat mich sehr geprägt, auch wenn es nur eine kurze Zeit war. Ich würde jetzt gerne zu Herrn Pirling und Herrn Feuchert überleiten, weil Sie ja quasi auch Sie sind mit Lesern, Leserinnen und Lesern, jungen Lesern in Kontakt. Sie sind mit Studenten in Verbindung und gibt es da denn auch manchmal, also Erinnern ist ja auch manchmal, Sie können auch sagen, es gibt Studenten, die sagen, interessiert mich nicht, habe ich oft genug gehört, Ablehnung, gibt es sowas? Oder ich weiß nicht, ich kenne jetzt Ihr Verlagsprogramm nicht, wie Sie dann quasi dem begegnen, dem, ich habe genug erfahren, in der Schule gelernt, ich bin oft genug durch die Gedenkstätten gegangen.
Also das gibt sicherlich, diese Reaktion, allerdings kriege ich die auch nicht mit, weil die Angebote, die wir machen, sind freiwillig, also das sind Wahlpflichtveranstaltungen und solche Leute würden wahrscheinlich dann nicht in die Seminare kommen und das ist dann auch okay. Aber was ich sagen kann, dass das Interesse an den Seminaren, an der Vorlesung und so weiter extrem groß ist. Also es gibt ein wahnsinniges Frageinteresse, gerade in dieser Generation und ich habe das jetzt, wenn ich das so über die Zeit mir vergegenwärtige, ich mache das jetzt seit 17 Jahren an der Uni, das nimmt eigentlich stetig zu. Und wir können das etwa sehen an solchen freiwilligen Angeboten wie Gedenkstättenseminaren, wo wir also die jungen Studenten, die meisten bei uns sind Lehramtsstudenten, auch zu Gedenkstättenteamern ausbilden. und dann danach fragen, welche Rolle kann Holocaust-Literatur, Zeugnisliteratur spielen bei solchen Gedenkstätten besuchen. Die sind wahnsinnig nachgefragt und wir haben immer Wartelisten dafür, obwohl das außerhalb des Curriculums stattfindet, obwohl die jungen Studenten dafür zwei Vorbereitungswochenenden opfern müssen, keine Noten bekommen. Und wer sich so ein bisschen an der Uni im Moment auskennt, der weiß, dass das echt ungewöhnlich ist, weil die sehr so notenfixiert heute sind. Das System ist leider so, dass sie auch darauf getrimmt werden, auf diese Noten und Punkte und so weiter. Also ich will nur sagen, das Interesse ist eigentlich wahnsinnig groß. Sie hatten das eben schon angedeutet, das ist natürlich eine Generation, die von der Tätergeneration jetzt auch so weit weg ist, dass es eigentlich ein unbefangeneres Fragen ist. Es ist nicht mehr der Großvater oder die Großmutter, sondern es sind die Urgroßeltern, die man in der Regel dann auch nicht mehr kennt. Und vielleicht kann ich da eine Sache gleich anschließen. Es wird ja im Moment, weil ich eben die Freiwilligkeit betont habe, diskutiert, ob man Gedenkstättenbesuche für Schülerinnen und Schüler verpflichtend machen sollte. Ich halte davon ehrlich gesagt nichts, weil ich glaube, jeder Zwang verstärkt Abwehr. Ich würde das weiterhin auf freiwilliger Basis machen. Allerdings würde ich schon an die Politik die Forderung stellen, dass Schulen in die Lage versetzt werden, solche Gedenkstättenfahrten durchzuführen und Schüler, die das machen wollen, dass sie das auch machen können. Und da hapert es im Moment doch noch deutlich. Aber gegen eine verpflichtende Teilnahme bin ich da absolut.
Also Sie sprechen die Forderungen von Swasan Chebli an, die gesagt hat, also ich denke, in der gymnasialen Oberstufe ist ein Besuch ohnehin verpflichtend, aber Sie sprechen jetzt diesen Vorschlag. Würde ich Ihnen jetzt auch zustimmen? Mhm. Jetzt würde ich mal das Wort an Sie weitergeben wollen, Herr Pelling.
Also vielen Dank schon mal überhaupt für die vielen Beiträge. Ich sehe meine Rolle hier in dieser Runde vor allen Dingen als auch Vertreter der Verlage und dieser Erzählkultur und des literarischen Erzählens. Das hatten Sie vorhin auch angesprochen, dass eben genau das Erzählen so ein bisschen wie an der Grenzfläche zwischen der Zeitzeugenschaft und den Menschen, die das tatsächlich erlebt haben und denen, die danach kommen und die oft nur Worte oder irgendeine Art von Vermittlung haben, um sich dem Geschehen und auch dem Erinnern in irgendeiner Weise nähern zu können. Und da habe ich den Eindruck, dass die Literatur, belletristisch, aber auch Sachbuch, eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielt, dieses Erinnern lebendig und vielfältig zu halten und Stimmen zu geben und Stimmenäußerungen zu ermöglichen. Direkt aus meinem eigenen Umfeld und aus meiner Verlagsarbeit kann ich sagen, dass das wirkt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr abseitig, aber gerade zum Beispiel das Genre Erzählen in der Science Fiction als Literatur, die sich nun qua ihrer Ausrichtung mit der Beschäftigung mit der Zukunft sich darum dreht, da merke ich immer wieder, dass es viele Autorinnen und Autoren gibt, die das benutzen, um eben auch neue Möglichkeiten des Erinnerns und des Sichtbarmachens von solchen Konflikten, die auf eine traumatische Weise immer noch verschüttet sind, die diese Geschichten entfalten, um sich dem auf fiktive Weise auch zu nähern. Also zum Beispiel Autorinnen wie Ursula Le Guin, die selbst ausgebildete auch selbst als Anthropologin sich damit beschäftigt und darüber Geschichten über die Begegnung von unterschiedlichen Kulturen erzählt. Gleichzeitig aber auch, denke ich, ist es immer nach wie vor bedeutend, sich auch gerade diesen traumatischeren Aspekten zu widmen und da auch immer wieder Texte und Stimmen zu Gehör zu bringen. Es war ein Buch, was mich nachhaltig beeindruckt und erschüttert hat, sind zum Beispiel die Erinnerungen von dem Historiker Otto Dorf-Kulka, der in seinem Buch Erinnerungen aus der Metropole des Todes eigentlich in einer Art traumartigen Sprache sich seinen eigenen Albträumen im wahrsten Sinne des Wortes und darüber aber auch und als ausgebildeter Historiker und als jemand, der sich Zeit seines Lebens intensiv mit dieser Aufarbeitung beschäftigt hat, der wie so eine Art doppelten Weg versucht zu finden in seine eigene Vergangenheit, die ihm nur mehr über eine sehr literarische, schon sehr poetische und verdichtete Sprache möglich ist, um das überhaupt benennen zu können, was da geschehen ist. Und das halte ich nach wie vor für die größte und wichtigste Aufgabe der Literatur, das sichtbar zu machen.
Wir haben auch eine Autorin hier und Pippa, I would like to ask you if in your writing your family history is a part of it.
Yeah, so I mostly write about science, but in my now it sounds like I'm selling my work, but in my latest short story collection published by Kulturbooks, there are a couple of stories inspired by my family history. One really short one about my grandfather, and really trying to explore the changes that happen to a family when you must emigrate as refugees from one country to another, and how that affects your language. Because I'm English, but I live in Scotland, and that has also affected my language, and I compare that to science. And then I've written a very fictionalized account of my relationship with my grandmother, who was from Vienna originally, and she was a refugee from Vienna in 1938, and trying to explore her very complex and difficult emotions about her home country. She lived in England for over 50 years, and she was very proud of even dreaming in English, as she put it. But she had a very difficult relationship with Austria. So I've explored that. I think also it's probably important to say, as I think you were saying, that to use a variety of voices and a variety of modes of writing, forms of writing, these are not realistic stories. They are very kind of magical realists, a bit of science. And I think perhaps it may be easier to approach. For me, it's easier to approach this very difficult subject matter in different ways that without approaching the facts head on. It's easier, as we say, to come at it slant. It's a famous quote: "Tell the truth, but tell it slant." And so, yeah, that's the approach I often take in my stories.
Thank you very much. Ich glaube, es hat sich jetzt einiges angesammelt. Vielleicht will Frau Leibrand, was ein kleines.
Also mir hat jetzt sehr gut gefallen, wie wir so aus den Beiträgen erleben, wie diese Ereignisse von damals und die Schuld in dieses Art, so in das kollektive Gedächtnis eingedrungen ist und immer wieder auf die unterschiedlichste Weise irgendwo hochpoppt oder in der einen Familiengeschichte, in der anderen so und so bearbeitet wird. Und ich habe als Kulturpolitikerin immer das kollektive oder kulturelle Gedächtnis verglichen mit dem persönlichen. Also wenn ich an mein eigenes persönliches Gedächtnis denke, wenn mir das genommen würde, wäre ich so gut wie nicht überlebensfähig. Das heißt, das Gedächtnis ist etwas, was der Mensch braucht, um zu wissen, was er tun kann, welche unangenehmen Erfahrungen gemacht hat, dass er lernt aus etwas. Und so würde ich das vergleichen jetzt auch. Also wir haben jetzt in Deutschland eine Erfahrung gemacht, die so unendlich grauenhaft war, dass wir in der verschiedensten Weise immer wieder daran erinnern, in den unterschiedlichen Stoffen, das darf nie wieder passieren. Bei den 68ern, zu denen ich gehöre, da war das noch sehr direkt. Also da hat man die Elterngeneration sehr direkt konfrontiert. Aber inzwischen ist es etwas weiter weg und kommt aber immer wieder als Mahnung. Dazu ist der Mensch fähig, aber wir wissen, es endet ganz fürchterlich und wir müssen heute noch in den Familien auch uns mit dieser Schuld auseinandersetzen. Also wenn wir jetzt überlegen, dass die Erinnerungskultur in Frage gestellt wird, dann würde das ja bedeuten, dass wir uns einer ganz, ganz wichtigen Erfahrung berauben, die wir für die Zukunft brauchen. Also es geht nicht darum, dass wir unsere Vergangenheit schlecht reden, sondern dass wir daraus lernen oder uns immer wieder daran erinnern, wie auch immer. Es muss ja auch nicht immer selbstzerfleischend sein oder selbsterniedrigend, aber einfach nur die Kenntnis, dass wir für die Zukunft andere Wege gehen wollen. Und die bedeuten, kann man ja dann runterbrechen, auf jeden Fall die Offenheit für den anderen, also dieses Wir-Sie aufbrechen, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen, also diese Konfrontation, die führt zu Unglück und dass das Nationale oder Nationalistische sehr gefährliche Elemente hat, die im Übrigen nach meiner Meinung nach historisch auch überholt sind. Also der Nationalstaat ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Vorher hat man anders gedacht, jetzt denkt man auch anders. Wir sind also längst so weit, dass wir diese Phase mit all ihren Gefahren eigentlich hinter uns lassen könnten und sagen können, wir haben da gelernt, dass wir sowas wie Empathie, ein gemeinsames Interesse der Menschheit, wie werden wir mit dem Klimawandel fertig, wie kriegen wir das hin, dass wir mit den Ressourcenknappheit weltweit so umgehen, dass wir nicht übereinander herfallen müssen. Das wäre für mich die große Lehre und die darf nicht verloren gehen.
Dankeschön. Ich würde gleich Frau Widuwen geben.
Sie hatten ja eingangs auch gesagt, dass Erinnerung bzw. Erinnerungskultur in Frage gestellt wird, also ob es das noch weiter geben muss oder ob es das in der Form geben soll, wie es das jetzt eben gibt oder wie das an Stellen praktiziert wurde. Ich habe mich in den vergangenen Wochen stark mit der Geschichte von Aktion Sühnezeichen Friedensdienst und damit auch von der Erinnerungskultur in Deutschland beschäftigt, weil wir jetzt eben in das 60-jährige Jubiläum gehen. Das Interessante ist, also ich habe zum Beispiel den Aspekt angeguckt, wo hat Aktion Sühnezeichen sich gegen Rechtsextreme oder Rechtspopulisten positioniert, was jetzt eine ganz starke Aufgabe ist und man kann sehen, dass sich das durch die ganze Geschichte zieht und zwar immer auch auf eine Reaktion gegen Angriffe, die gegen uns gemacht werden, also gegen Aktion Sühnezeichen gemacht wurden. Es hat in den 70er Jahren zuhauf Artikel in der Deutschen Nationalzeitung gegeben, wo eine andere Erinnerungskultur gefordert wurde. Also das ist jetzt eben auch nichts Neues. Also Schlussstrichforderung hat es durch die gesamte Geschichte hindurch gegeben. Ich glaube, was neu jetzt ist, ist, dass das eher in der rechten oder rechtspopulistischen Ecke passiert und dass es aber in früheren Zeiten einfach noch viel stärker in der Mitte der Gesellschaft verankert war. Also Schlussstrichforderung zu machen. Aktion Sühnezeichen ist von Gerhard Frey, der dann ja Politiker der DVU war, DVU, Deutsche Volksunion oder wie Volksunion hießen die, also Anfang der 90er Jahre, wo wir diese starke rassistische Welle auch hatten. Also der hat Aktion Sühnezeichen in den 70er Jahren als Verleger der Deutschen Nationalzeitung vorgeworfen, Aktion Sühnezeichen wäre das widerlichste Ausmaß von Nationalmasochismus, den man sich vorstellen konnte. So, also das heißt, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht heute die Kritik an der Erinnerungskultur oder am Erinnern generell, dass wir diesen kritischen Stimmen so viel Raum geben. Also es gibt ja auch dieses Wort Schuldkult und dazu hat es eine Umfrage gegeben und es finden nicht so viele Menschen in Deutschland, dass ein Schuldkult betrieben wird, aber die Rechtspopulisten mobilisieren das natürlich. Ne? Also mein Punkt ist, und das bezieht sich auch an viele Stellen, wo die Frage ist, also wie gehen wir mit diesen reaktionären Forderungen, mit rassistischen Forderungen und so weiter um? Also überall da, wo feindlich, wo menschenfeindlich agiert wird, muss das benannt werden. Aber man muss jetzt den Rechtspopulisten auch nicht an jeder Stelle Raum geben und alle Argumente, die sie haben, aufgreifen und die gleich als eine Mehrheit vertreten. So, ne? Also das, da finde ich, dass wir vorsichtig sein müssen.
Ja, ich würde da auch zu weniger Hysterie raten. Ich würde das sogar noch ein bisschen weiterführen. Diese Schlussstrichdebatte hat eigentlich unmittelbar nach dem Krieg begonnen. 1949 im ersten Bundestagswahlkampf macht die FDP, wohlgemerkt die FDP, eine große Plakataktion. Da kommt das Wort nämlich auch her, es müsse jetzt endlich Schluss sein. Das war 4 Jahre nach dem Krieg. Und da hatten wir die erste große Schlussstrichdebatte. Und wir müssen auch sehen, Sie haben das vollkommen richtig gesagt, diese Bedenken gegen eine Erinnerungskultur kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Wann hat die eigentlich wirklich angefangen zu greifen, eine ernsthafte Erinnerungskultur? Und da habe ich so ein bisschen Skepsis, dass es schon mit den 68er waren. Das ist nicht ganz richtig, denn es geht eigentlich erst richtig in den 80ern los. Und das hat tatsächlich mit einer Diskursentwicklung zu tun, die in den 70ern sich abspielt, natürlich als Folge der 68er zum einen, aber spielt ein Medienereignis eine riesige Rolle. Und das ist 1979 die Serie Holocaust, die furchtbar kitschig ist, historisch falsch ist. Aber diese Serie Holocaust hat 1979 etwas ausgelöst, was alle anderen Diskurse vorher nicht ausgelöst haben, nämlich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über dieses Feld. Und diese Serie hat den Begriff Holocaust in die deutsche Sprache gebracht. Und das an sich ist ja ein sprechendes Detail, wenn man weiß, dass es bis dahin eigentlich kein Wort gab. Denn wenn Sie kein Wort haben, sprechen Sie auch nicht drüber. Und wie haben die Leute das benannt? Sie haben entweder Nazi-Vokabular benutzt, Entlösung der Judenfrage oder die Sache mit den Juden. Und dann geht ein Memoirenboom los in den 80er Jahren und das erste Mal geraten die Opfer wirklich und ernsthaft in den Blick. Und danach etabliert sich eine Erinnerungskultur, die auch opferzentriert ist. Deshalb würde ich auch diesen furchtbaren Begriff der Schuldkult, der ist ja in mehrfacher Hinsicht einfach falsch. Erstens mal ist es längst kein Schulddiskurs mehr, den wir führen, denn die Täter sind im Prinzip nicht mehr da. Wir hätten mal schön einen Schulddiskurs führen sollen eine ganze Zeit lang. Es dauert ja bis in die 60er Jahre hinein, bis es ernsthafte, auch juristische Aufarbeitungen in Deutschland gibt. Aber das ist doch längst ein Verantwortungsdiskurs und kein Schulddiskurs mehr. Und insofern sehe ich das wie Sie. Ich bin da jetzt auch ehrlich gesagt nicht sonderlich erschüttert, wenn da ein AfD-Mensch sagt, man solle auch Stolpersteine für Vertriebene legen oder diese anderen Angriffe mit, es soll Schluss sein mit dem Schuldkult. Nur mal zu den Vertriebenen, da wird ja auch, wenn man da historisch genauer arbeitet, da wird ja auch so viel durcheinander gebracht. Die Erinnerung an die Vertreibung, die hat immer stattgefunden in der Bundesrepublik. Es gab ein eigenes Ministerium, ein Bundesministerium für Vertreibung über Jahrzehnte. Also das ist sowieso alles Quatsch, aber ich bin völlig bei Ihnen. Etwas weniger Hysterie und ruhig bleiben, in die Geschichte gucken, dann wissen wir, dass das jetzt nicht übertrieben werden muss.
Frau Leibbrand und dann Herr Pirling, bitte.
Ich wollte nur eine Ergänzung zu den 68ern machen. Das ist ja die Generation, deren Eltern beteiligt waren. Und ich kenne viele und würde mich mit einschließen, die irgendwann dann, vor allem nach der Holocaust-Serie, angefangen haben, nachzufragen, auch in der eigenen Familie. Und ich kenne Leute, die sind durch die Wehrmachtsausstellung gegangen, die kamen ja dann erst Jahre später und haben alle die Bilder angeschaut, mit diesen Soldaten war mein Vater dabei oder mein Onkel. Also diese Phase war schon sehr, sehr wichtig, wo man gemerkt hat, die Sache kommt an einen selber ganz nah ran. Bin ich, ist in meiner Familie auch so etwas? Und ehrlich gesagt passiert mir es heute noch, dass wenn man irgendwo mit irgendeinem Verwandten redet, dass dann rauskommt, da war doch irgendwie, der war auch nicht ganz so harmlos, wie er sich immer gegeben hat. Also diese erste Phase war schon sehr wichtig, aber war natürlich auch bedrängender und hat einen selbst mehr hergenommen. Aber ich möchte nach wie vor dabei bleiben, dass wir einen, wenn man es so sagen darf, einen Vorteil davon haben, von dieser Erinnerungskultur, dass man darauf auch, wenn ich so sagen darf, stolz sein kann. Das ist sozusagen etwas, was eine neue Zufriedenheit mit dem eigenen Land auch herstellt. Wir haben das gekonnt, wir haben das einigermaßen hingekriegt, nicht perfekt, aber einigermaßen. Und wir würden es gerne auch anderen mitteilen. Dadurch kommt man aus diesen Verstrickung in Schuldkomplexe heraus, wie beim Individuum, wenn man auf der Couch gelegen hat.
Ich kann da aus ganzem Herzen nur zustimmen. Ich glaube auch, dass es ja so viele gute Beispiele gibt, wie ein gutes Erinnern zu, und jetzt benutze ich mal einen ganz umstrittenen Begriff, zu einer gesunden Identität auch führen kann. Woran man auch immer das festmachen mag, ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel im jüdischen Pessachfest, das beginnt damit, dass, ich glaube, das jüngste Kind fragt, warum ist diese Nacht anders als alle anderen? Es ist ein Akt des Erinnerns, der ein zentrales Element dieser Kultur ist. Und ich glaube, davon können wir uns alle sehr viel abschauen, das so tief in das eigene mit hineinzunehmen, zu sagen, ja, das ist gut, das ist hilfreich für alle Generationen, das Erinnern und das Geschichten zu erzählen, zu feiern, weiterzuentwickeln und immer wieder aufleben zu lassen. Und noch ein kurzer Gedanke auch zu dem, was Sie über die Entwicklung des Erinnerns in der Bundesrepublik gesagt haben. Auch gerade jetzt letztes Jahr ist ja die Speer-Biografie von Herrn Brechtgen erschienen, die ja auch, also die Biografiengeschichte über Albert Speer hat ja auch eine ganz eigene und sehr aufschlussreiche Historie, wie aus dieser Selbstdarstellung und Mystifizierung von Speer als der gute Nazi überhaupt erst das wieder gebrochen und aufgefächert werden musste, wo man auch merkt, dass auch Publikationsgeschichte und Verlagsarbeit in der einen und in der anderen Richtung sowohl sehr schädliche Beiträge als auch dann wieder sehr nützliche Beiträge leisten kann. Und das muss auch nach wie vor weitergehen als eine Verantwortungskultur, wie Sie das sagen. Das finde ich sehr wichtig.
Ja, vielen Dank, Frau Widuwin.
Ich bin ein bisschen die kritische Stimme, obwohl ich vorhin gesagt habe, also den Punkt, zu gucken, sind heute die Zustände wirklich schlimmer, als sie das früher waren. Also da, das finde ich eben auch gut, da genau hinzugucken. Also ich bin zögerlich, und das hat jetzt niemand gesagt jetzt hier auf dem Podium, aber diese Aussage gibt es eben manchmal. Die Erinnerungskultur in Deutschland erstens als besonders vorbildlich darzustellen und zweitens als ein Modell, was für andere Länder ein Modell, also so ein Role Model sein könnte. Also wir sind immer zurückhaltend darin zu sagen, also wir haben jetzt hier was besonders gut gemacht und andere Länder müssen das jetzt genauso machen, weil die nationalen oder die Länderbedingungen sind unterschiedlich so. Ich finde, was immer angeführt wird, wenn man anguckt, wo hat ein Land eine kritische Erinnerungskultur vollzogen, also sich kritisch auch der schmerzhaften oder gewaltvollen Geschichte gestellt. Es wird Südafrika mit der Wahrheitskommission immer angeführt und es wird Deutschland in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus angeführt. Deutschland wurde diese Auseinandersetzung aufgedrückt, also von den US-Amerikanern, also mit dem Impuls, eine andere Gesellschaftsform zu haben und damit eben auch eine andere Form der politischen Bildung zu haben. Also das muss man gucken, das ist jetzt nicht aus den Deutschen herausgekommen. Wenn man sich anguckt, wie Menschen in Deutschland, also es fällt mir schwer mit den Reaktionen, die wir eben oft auch bekommen, Deutschland als eine vorbildliche Erinnerungskultur zu sehen. Ich glaube, es ist interessant zu gucken, warum gehen Gesellschaften, Länder diesen Weg der Erinnerungskultur und andere gehen andere Wege. Also dafür wird es Gründe geben. Aber es fällt mir schwer mit all den auch negativen Reaktionen, die wir durch die Jahrzehnte hinweg bekommen haben, eben genau Deutschland oder Deutsche als vorbildlich im Erinnern zu sehen. Ich finde gleichwohl, dass es total interessant ist, sich anzugucken, was passiert ist, was für eine Gedenkkultur auch von unten gekommen ist, Geschichtsinitiativen, die Gedenkstätten errichtet haben, aber auch da, also wenn man sich die Gedenkkultur in Ost und West anguckt, ist es ja genau spannend, welche Opfergruppen wurden instrumentalisiert und jetzt nicht nur in Bezug auf den Holocaust, also Verfolgung und Vernichtung des Judentums, sondern zum Beispiel auch die Opfer in der Sowjetunion. Also wie wurde in der DDR gedacht, wie wurde in Westdeutschland gedacht? Das ist alles sehr spannend, sich das anzugucken. Also ich bin zurückhaltend, das als vorbildlich zu sehen. Ich finde es immer spannend, das soziologisch anzugucken. Auch der Völkermord an den Armeniern ist jetzt hier ein paar Mal genannt worden. Wir haben vor ein paar Jahren zusammen mit dem Schriftsteller Doğan Akanlı Seminare gemacht, historisch-interkulturelle Seminare. Und Doğan Akanlı, der letztes Jahr in Madrid ja verhaftet wurde, dadurch eben auch einem breiten Publikum bekannt wurde, der würde zum Beispiel für sich sagen, er hat von Aktion Sühnezeichen in Deutschland viel gelernt und fordert oder würde es für sein Land gut finden, für sein Land, er ist Deutscher und er ist ja ausgebürgert worden in der Türkei, aber für sein Herkunftsland gut finden, wenn es eine Art Aktion Sühnezeichen in der Türkei in Bezug auf den Völkermord an den Armeniern geben würde. Ich zum Beispiel wäre zurückhaltend, das als Deutsche zu fordern. Also ich finde das interessant, wenn Leute das sich angucken oder damit was erfahren und gucken, wie lässt sich das auf andere Länder übertragen. Aber ich bin vorsichtig und zurückhaltend, jetzt zu sagen, in Deutschland hat das so viel besser funktioniert als in anderen Ländern.
Darf ich eine kurze Bemerkung machen? Das glaube ich auch. Und es blieb uns gar nichts anderes übrig, würde ich meinen. Also es war so ungeheuerlich, dass man darüber nicht hätte hinweggehen können. Also es ist jetzt nicht unser Verdienst, dass es so großartig war, sondern wir können zeigen, dass man aus so einer Situation, wie sie 45 war, eben auf diesem Wege auch wieder sich in die Gemeinschaft der anderen hineinbegeben kann. Und zum Beispiel Amerika oder Kanada, die haben ja auch Versuche mit Erinnerungskultur, mit der Landnahme und so weiter. Es bietet einfach die Möglichkeit, mit einer Schuld umzugehen, die ja nicht zu beseitigen ist, die aber, wenn Sie sich auf die Psychologen-Couch legen, da legt sich auch keiner freiwillig hin. Das macht man nur unter Not oder Druck. Aber es hilft dann eben doch aus so einer verklemmten Situation, aus so einer ausweglosen Situation, irgendeinen Ausweg zu finden. Und so würde ich das bei uns charakterisieren.
Okay, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich frage mich gerade, in welche Richtung wir diese vielgestaltige Debatte noch treiben können sozusagen. Ich würde jetzt einfach mal das Publikum, Sie fragen, Bemerkungen, Fragen, haben Sie etwas? Jan hat sich zu Wort gemeldet. Er macht das Webprojekt. Jan fotografiert Orte, an denen Bücherverbrennungen in ganz Deutschland stattfanden. Und seine Postkarten, seine Arbeit ist hier jetzt, können Sie dann auch mitnehmen. Bitte, ich gebe dir mal das Mikrofon.
Genau, also zum einen genau dieses Projekt, aber das ist jetzt gar nicht das, worauf ich hinaus will. Was mir in der Debatte sozusagen jetzt um Erinnerungskultur, es ging ganz viel ja um eine bestimmte Erinnerungskultur, und ich glaube, was wir sozusagen dabei außer Acht lassen, dass wir ja sozusagen an viele Punkte eine gute Erinnerungskultur haben, dem würde ich zustimmen, aber dass wir an viele Facetten des Nationalsozialismus tatsächlich auch nicht so gut erinnern in Deutschland und dass da viele Facetten tatsächlich untergehen. Das ist das eine. Dann finde ich sozusagen, was zu dieser Frage, haben wir eine gute Erinnerungskultur oder nicht? Ich habe letztens eine Umfrage gelesen, in der dann rauskam, dass viele Menschen, also dass es sozusagen eine Steigerung gibt, wie viele Menschen mittlerweile sagen, sie haben Menschen in der Familie, die gegen die Nationalsozialisten Widerstand geleistet haben, dass das sozusagen steigt mit der Zeit, und dass dagegen die Anzahl von Menschen, die sagen, wir haben Täter in der Familie gehabt, dass die eher gleich bleibt, was logischerweise nicht richtig sein kann. Das finde ich eine Facette sozusagen, die für mich noch dazugehört, haben wir eine gute Erinnerungskultur gehabt. Genau, und dann gibt es ja neben dem Nationalsozialismus durchaus auch noch andere Sachen, wo Deutschland als Land theoretisch daran erinnern könnte, und ich finde, deswegen wäre ich auch immer vorsichtig, sozusagen anderen Ländern dann zu erklären, wir haben eine gute Erinnerungskultur und wie wir das machen sollten, weil wenn man mal als Beispiel zum Beispiel den Kolonialismus, da gibt es doch, würde ich sagen, in Deutschland nicht so eine gute Erinnerungskultur.
Gibt es noch weitere Anmerkungen, Fragen? Ja, bitte.
Ich habe mal eine mehr allgemeinere, pragmatische Frage, die ein bisschen größeren Kontext geht. Gerade in Bezug darauf, dass man halt sieht, dass es einen Rechtsruck nicht nur in Europa gibt, das wurde ja schon angesprochen, sondern auch da, dass mehr Menschen halt sich nicht dieser, was vorhin gemeint hat, Komplexität öffnen wollen, sondern dass sie sagen, ich will das eigentlich gar nicht wissen, das ist mir alles zu viel, ich will halt mehr, was tut mir gut. Und da ist halt die Frage, wie geht man als Bürger gesellschaftlich damit um? Wie kann man Ansätze finden, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Es geht ja letztendlich auch so ein bisschen in die Richtung, was angesprochen wird mit diesem ganzen Erinnern, dass viele Leute halt auch das nicht wollen und das verdrängen. Und wie also an alle angesprochen, wie kann man als Bürger dagegen vorgehen oder was kann man dagegen machen?
Vielen Dank. Ich würde ja auch sagen, es wurde schon vieles angesprochen, Empathie und dieses sich öffnen, für sich definieren, was Erinnerung bedeutet, sensibel sein für bestimmte Themen, für Ausgrenzung, Rassismus, Menschenrechte, jetzt mal generell gesagt, würde ich jetzt sagen, Frau Leibrand.
Also ich habe mir da einen ganz einfachen Kompass gemacht. Und zwar habe ich zwei Enkel und ich möchte gerne, dass die, so wie ich mit meiner Lebensspanne jetzt eigentlich eine sehr gute Zeit hatte, dass die auch eine gute Zeit haben. Und jetzt überlege ich mir, was muss ich tun, damit die eine gute Zeit haben. Und wenn ich mir das überlege, dann weiß ich ganz genau, dass der Rückfall ins Nationalistische hundertprozentig dafür sorgen wird, dass sie keine gute Zeit haben. Das kann nur in der Katastrophe enden. Ich weiß, ich muss es hinkriegen, also was ich dazu tun kann, in meinen schwachen Möglichkeiten, dass wir die Tatsache annehmen, dass wir jetzt 7, bald 8 oder bald 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind, mit begrenzten Möglichkeiten, mit Klimaproblemen und so weiter. Und dass wir nie im Leben, wenn ich an die Enkel denke, militärisch hinkriegen, dass die Zukunft dieser Enkel besser wird. Sondern wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir uns global einigen und Wege finden, wie wir es einrichten, dass jeder ein einigermaßen gutes Leben hat. Damit ist für mich ein wunderbares Projekt eigentlich konzipiert, wo jeder mitarbeiten kann, was auch einen Sinn macht. Also dafür setze ich mich gerne ein. Und ich habe die damals bei der Klimakonferenz in Paris die Videos mir angeschaut und gesehen, wie die Leute sich alle, nachdem der Beschluss durch war, den Hals gefallen sind, geweint haben, aus Freude, dass es ihnen gelungen ist, sozusagen diese Gegensätze zu überwinden. Da ist eine ganz starke Emotion zu spüren gewesen. Und für das Gemeinschaftsprojekt Erde sozusagen einen Schritt getan zu haben. Also klingt jetzt ein bisschen idealistisch, gebe ich gerne zu, aber wenn ich einen Kompass will, dann muss der irgendwo auch klar in die Richtung sein. Und ich glaube, dass das Argumente sind gegen rechts, weil von rechts gibt es keine Lösungen. Alles, was da kommt, geht in Richtung Konflikt, in Richtung Gefährdung, in Richtung Zerstörung. Und das will ich einfach nicht. Da brauche ich gar nicht weiter argumentieren. Ich möchte einen Weg eben in diese Richtung finden.
Also, wenn ich darf. Ja. Ich glaube, dass jeder Einzelne eine ganze Menge tun kann, indem er nämlich solche erinnerungskulturellen Veranstaltungen aufsucht, indem er diese Erinnerungskultur aktiv unterstützt, indem er für diese Erinnerungskultur auch argumentativ wirbt und Einzelne auch anspricht. Sie werden niemanden zwingen können, aber man muss versuchen, argumentativ da tätig zu sein und selbstverständlich als Bürger auch zu unterstützen, dass diese Erinnerungskultur weiterhin öffentlich gefördert wird, dass es also entsprechende Einrichtungen an Universitäten, an Schulen und so weiter gibt, dass das eben nicht aufhört. Und ich glaube, da hat jeder Einzelne tatsächlich eine Menge Möglichkeiten und auch eine Menge Einfluss. Es gab gerade eine Studie der TU Berlin, die gezeigt hat, dass das Thema Holocaust an deutschen Hochschulen relativ randständig ist. Und insofern, sowas kann man auch fordern, dass auch die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an Hochschulen da besser wird. Und ich sehe das im Übrigen genauso. Es gibt in ganz Deutschland nur eine einzige Professur, die sich mit Holocaust-Literatur auseinandersetzt. Und das ist die in Gießen. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Und es gibt eine Professur an einer staatlichen Hochschule, die eine Denomination hat für die Geschichte des Holocaust. Das ist in Frankfurt. Das ist Sibylle Steinbacher. Ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Also ich glaube, jeder Bürger kann genau in diesem Sinne dann auch tätig werden.
Frau Widuwen und dann Pippa Goldschmidt.
Also ich habe die Frage auch ein bisschen weitergehend, also nicht nur auf Erinnerungskultur, sondern wie reagieren wir darauf, dass eine andere Form von Rassismus, von einem platten Rassismus jetzt in Deutschland wieder grassiert, den man sich vor 10 Jahren zum Beispiel in den Medien, den ich mir nicht so hätte vorstellen können, also diese Silvesternacht in Köln hat Diskurse ja verändert. Bis dahin war es ein Kodex, die Migrationshintergründe oder Nationalitäten nur dann zu nennen, wenn sie mit der Kriminalität, also es haben sich Sachen verändert. Ich habe das auch so verstanden, also wie gehen wir eben mit so einem nicht komplexen oder mit so einer Müdigkeit komplex zu denken um, wie reagieren wir darauf, also hin zu rechtspopulistischen Bewegungen, die in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Also ich finde, das ist eine Frage, also ich übertrage das jetzt mal, warum haben Menschen Vorurteile, warum sind sie rassistisch, warum glauben sie postfaktischen Dingen, warum machen sie sich so einfach? Das ist eine Frage, die man sagen muss, also das fängt in der frühen Kindheit an, also wie findet Erziehung statt, wie findet Erziehung zu Mündigkeit, zu Nicht-Vorurteilen haben statt? Also das ist eine komplexe Frage. Jetzt, was kann man jetzt tun, was können wir tun, was können wir mitnehmen? Die Räume nicht überlassen, das ist zum Beispiel eine Antwort, die ich darauf geben würde. Also Wacker nicht immer nur sich provozieren lassen oder auf die Art zu denken oder zu reden einzugehen, sondern Komplexität weiter zu fordern, Komplexität weiter zu denken, sich das nicht einfach zu machen und wirklich zu gucken, was für einen Vorteil haben wir dadurch, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind. Also was für einen Vorteil hat im Prinzip jeder Einzelne, solidarisch zu sein, Menschenrechte einzuhalten, also nicht immer in dieses utilitaristische Denken zu verfallen, auf die Argumente, also ich glaube zum Beispiel, dass es total schwierig ist, wenn jemand sagt, die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ja, vielleicht nehmen sie an irgendeiner Stelle auch die Arbeitsplätze weg. So what? Also sie haben trotzdem ein Recht da zu sein, weil sie in dem Land, und das muss man global sehen, verfolgt sind, weil ihr Leben bedroht ist. Also ich kann nicht sagen, ich in meinem schönen Deutschland mache die Grenzen dicht und ich habe es hier gut und Arbeitsplätze nur für Deutsche. Also ich muss das komplexer denken, ne? Und sich nicht, also zu versuchen, sich nicht auf die Argumentationsstruktur, die eben unterkomplex ist, die immer in den Opferdiskurs geht, einzulassen. Räume, wir müssen unsere Räume behalten, das finde ich wichtig.
Dankeschön, Frau Vedouwen. Wir sind fast am Ende der Zeit angelangt. Vielen Dank, dass Sie den Auftakt gegeben haben, quasi für die Schlussrunde. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz das Mikrofon an Frau Goldschmidt weitergeben und dann vielleicht wollen Sie noch ein.
So I think the best way to really perhaps remember the past is through our actions in the present, and that really involves working with refugees. And which Germany is doing, welcoming refugees and helping them to tell their stories, so that, again, it goes back to the individual voices, so that we understand where people who are now suffering and being persecuted, why they're being persecuted, and helping them to tell their stories to other people and making sure we listen this time.
Thank you very much. Herr Pirling, vielleicht dann das Schlusswort. Yeah. Danke.
Thank you for mentioning listening. I find that very much important. Das Zuhören finde ich sehr, sehr wichtig. Ich möchte hier Sie haben den Begriff Kompass genannt. Für mich ist ein ganz starker Kompass Martin Bubers dialogisches Denken. Das glaube ich, ist eine Möglichkeit, ein neues Koordinatensystem gegen diese Hysterie, diese grassierende Hysterie, dass wir wieder lernen, zuzuhören und mit denen, die sich dem Gespräch öffnen, auch zu sprechen. Und dann die Räume behalten, sich nie einfalten und einschüchtern lassen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und weiter erzählen und weiter erinnern.
Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und fürs Zuhören. Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.